und euch wollt euch fragen, das Sprichwort, der Zweck heiligt die Mittel, wer kennt das nicht? Ja, also ich gehe jetzt auch wirklich davon aus, dass es jeder schon mal gehört hat. Das wird ja oft im ganz bestimmten Zusammenhang benutzt. Und zwar, dass man ein Ziel hat, ein gutes Ziel und sagt, jawohl, dieses Ziel, das ist verfolgungswürdig, das müssen wir im Auge behalten. Und dabei eben sagt, ich nehme alle Mittel in Kauf, sage ich jetzt bewusst in Kauf, um dieses Ziel zu erreichen. Dabei passiert es leicht, dass Menschen verletzt werden, dass es Kollateralschäden gibt, sozusagen. Und ja, irgendwann geht es dann nur noch um Macht. Zu diesem Mitteln kann auch eben sein, dass man insgeheim eine eigene Agenda hat und dann versucht eben sein Ziel gegen andere durchzusetzen. Und ja, vielleicht sogar aus guter Absicht, weil es geht ja auch nicht immer um zweifelhafte Ziele, sondern es kann auch eben um gute Ziele gehen. Ja, das ist was, was wahrscheinlich viele von uns auch schon in ihrem Leben erlebt haben. Und jetzt die Frage, gibt es noch etwas anderes? Also wenn ich so frage, dann gibt es sicher etwas anderes. Wenn du das schon in deinem Umfeld eben erlebt hast, dich vielleicht auch schon machtlos gefühlt hast, weil du merkst, da läuft etwas anders, als du das empfindest und ja, dich dann machtlos fühlst und Sorgen um deine Zukunft bekommst, vielleicht auch im Kontext von in der Arbeitswelt passiert das heute vielen Menschen, dass sie nicht verstehen, warum eine Firma so und so handelt. Bei VW zum Beispiel ging es mal, wir bauen Arbeitsplätze ab, jetzt doch nicht, jetzt Firmen schließen, jetzt doch nicht, diese Unsicherheiten, und man fühlt sich dann eben schnell sehr machtlos und auch irgendwo mit Dingen konfrontiert, die man nicht kontrollieren und nicht beeinflussen kann. Vielleicht überlegst du dir jetzt, nehme ich diese Opferrolle ein. Das ist nämlich etwas, was ich auch steuern kann, welche Rolle ich einnehme. Die andere Frage ist, auf welcher Seite der Macht siehst du dich? Eben auf der Seite der Machtlosen. Was möchtest du tun? Dich verteidigen oder dich rächen, wenn du dich in der Opferrolle fühlst? So werden dann Opfer eben auch zeitweise dann zu Tätern. Das gibt es auch. Und möchtest du auch einmal die Oberhand gewinnen oder stehst du auf der Seite der Macht? Ständig auf der Hut, dass dir niemand die Macht streitig macht, oder glaubst du insgeheim, dass du nicht denen die Macht überlassen darfst, die sie so offensichtlich missbrauchen? Das gibt es in vielen Kontexten in unserem Leben, vielleicht auch aktuell, vielleicht aber auch in der Vergangenheit. Und ja, indem du eben so kämpfst, stellst du dich irgendwann vielleicht auch auf die Seite derjenigen, die nach Macht streben und Macht sichern wollen. Jetzt sagst du, okay, so hoch will ich die Sache jetzt auch nicht hängen. Das ist echt zu extrem hier. Ich strebe doch nicht nach Macht. Also Macht ist schon ein sehr starkes Wort. Aber vielleicht ist es eher die Frage, wie du dich in Diskussionen verhältst oder bei Meinungsverschiedenheiten. Hältst du deine Meinung für die einzig richtige? Das ist heute in der Gesellschaft eben in meinen Augen häufig ein Grund, warum es Polarisierungen gibt und Fronten, die oft unversöhnlich sich gegenüberstellen. Und was tust du dafür, dass deine Meinung oder dein Standpunkt siegen? Da erscheint es wieder so, dieser kleine Tick auf Macht, die Oberhand behalten. Vielleicht erkennst du dich darin, vielleicht auch nicht. Ich erkenne mich darin selbst. Ich nehme mich da selbst nicht aus. Das ist nämlich eine ganz menschliche Reaktion, dieses Streben danach, dass man siegen möchte. Und auch wenn ich sage, okay, ich bin kein kompetitiver Typ, also ich selbst, ich mag auch diese Wettläufe und so eigentlich gar nicht so gern, aber ich merke, da ist etwas in mir, was sich wehren will und was sagt, nein, das sehe ich anders. Das ist menschlich und zur Wahrheit gehört eben dazu, dass daraus auch Unfrieden und Verletzungen resultieren können. Und ihr ahnt schon, dass ich hier die Predigt nicht enden will. Das Predigtthema lautet ja Sanftmut und Gott hat eben eine ganz andere Meinung dazu. In den Seligpreisungen lesen wir, eine der Seligpreisungen heißt: Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Gott hat also andere Maßstäbe und Jesus hat andere Maßstäbe. Jesus stellt uns in der Bergpredigt das Reich Gottes vor. Und um dem auf die Spur zu kommen, möchte ich erst einmal, ja, habe ich mich erstmal damit beschäftigt, was heißt nun Sanftmut? Zunächst steht darin das Wort sanft. Und damit eben, warten Sie mal, genau, oh, Entschuldigung. Und damit verbindet man also oft Schwäche. Wer sanft ist in unserer heutigen Welt, der geht schnell unter. Wenn er nicht so laut ist wie alle anderen, der Lauteste, der behauptet sich. Und Sanftmut ist aber nicht zu verwechseln mit Nettigkeit, Harmoniesucht oder Konfliktvermeidung. Mit Sanftmut ist etwas anderes gemeint. In einer modernen Bibelübersetzung steht für das Wort Sanftmut gleich zwei Worte: Freundlichkeit und Bescheidenheit. Mit Sanftmut ist laut Definition fürs Deutsche eine ruhige, friedliche und geduldige Wesensart gemeint. Ein sanftmütiger Mensch hat seine eigenen Gefühle und Reaktionen unter Kontrolle. Er gerät selbst bei Kränkungen, Streit oder Verletzungen nicht sofort in Zorn, sondern reagiert besonnen, gütig und verständnisvoll. Sanftmut möchte ich jetzt mal hier einfach mal den Satz prägen. Sanftmut ist eine innere Stärke. Und es steckt natürlich auch das Wort Mut drin. Ich habe Mut, meinen Standpunkt klar zu machen. Ja, es braucht Mut, freundlich zu bleiben und nicht aufzutrumpfen, um sicherzugehen, dass die eigene Meinung auch gehört wird. Und Sanftmut bedeutet eben auch diese Klarheit. Aber wenn wir darin verfallen, das eben mit Macht durchsetzen zu wollen, verhärten sich die Fronten. Durch Sanftmut bleibt die Beziehung erhalten. Die Tür bleibt offen. Da habe ich jetzt, Entschuldigung, das Bild. So. Jesus sagt nicht nur, dass wir sanftmütig sein sollen, so im Sinne, lasst alles mit euch machen, sondern er appelliert an uns, dass wir das nach diesem Ziel streben. Und er knüpft auch eine Verheißung daran, ein Versprechen. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also glückselig, das ist eben eine ältere Übersetzung. In moderneren wird es so ausgedrückt, freuen dürfen sich alle, die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Und ja, wenn wir jetzt aber mit Macht unsere Agenda durchsetzen, dann gewinnen wir auch an Land. Das ist doch gar keine Frage. Ich kann Disput gewinnen, ich kann was ausfechten und kann stolz drauf sein. Aber bedenkt, ich muss dann auch dieses Land verteidigen. Ich habe dann ja etwas, das mir genommen werden könnte, wo ich dann eben Angst haben könnte, dass mir das andere streitig machen. Ihr fühlt vielleicht schon eine innere Enge, Stress und Angst. Doch Jesus verheißt, dass der Sanftmütige das Land erben wird. Und was ist nun ein Erbe? Ein Erbe ist etwas, was mir zusteht aufgrund einer Beziehung. Als Tochter bin ich zum Beispiel erbberechtigt meinen Eltern gegenüber. Und was ich erbe, kann mir niemand streitig machen. Da gibt es sogar Gesetze dafür, die das schützen. Wenn die Sanftmütigen also das Land erben, dann endgültig. Gott spricht es dem Sanftmütigen zu, wenn er in Beziehung zu ihm steht. Im Johannes 1, Vers 12 lesen wir, so viele ihn aber aufnehmen, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist etwas, woran er seine Verheißung knüpft, dass wir ihn in unser Leben aufnehmen und an erste Stelle stellen. Damit, indem wir ihn im Glauben annehmen, haben wir diese Beziehung. Indem wir ihn an erster Stelle in unserem Leben setzen und nach seinem Willen fragen, haben wir diese Beziehung, die uns zu Erben macht. Dann haben wir dieses Land als Geschenk, das uns niemand mehr streitig machen kann. Was meint jetzt Jesus mit dem Land? Also ich weiß nicht, ob Bauern hier sind oder Menschen, die wirklich Land besitzen. Wir haben so einen kleinen Garten hinterm Haus. Und da kommt man eigentlich automatisch auf die Frage, könnte Land nicht etwas auch anderes für mich heißen? Was heißt es für mich? Das könnte eben die innere Landschaft bedeuten. Das, was mein Inneres ausmacht. Und wenn wir sanftmütig handeln, gewinnen wir etwas. Gottes Reich in uns wird wachsen und wir strahlen Gottes Liebe und Güte aus. Das heißt nicht, dass ich nicht in aller Klarheit in der Sache meine Sache vertreten kann, aber es wird dann wohltuend anders. Es wird weiter als die Enge von Macht und Machterhalt. Jesus möchte, dass wir so werden wie er. Kommt alle her zu mir, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, so will ich euch Ruhe schenken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus ist sanftmütig und der andere Mensch in der Bibel, der als der sanftmütigste Mensch eben beschrieben wird, weiß jemand, wer das ist? Ja? Ich glaube, also Mose vielleicht, ja. Maria nickt, ja. Jesus zeigt uns die Sanftmut aber eben, wie Gott sie gemeint hat. So, jetzt denkt ihr vielleicht, puh, das klingt echt anstrengend, Erika. Boah, wie kann ich nur sowas leben, jeden Tag um Sanftmut kämpfen? Wusstet ihr, dass Sanftmut eine Frucht des Heiligen Geistes ist? In Galater 5, Vers 22 bis 23 sind die Früchte des Geistes aufgelistet. Da heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das heißt, eine Frucht des Geistes, dass Gott das in uns wirken will, aus der Beziehung zu ihm. Sind wir denn bereit, uns darauf einzulassen? Also Gott stülpt uns das nicht über, sondern er möchte, dass wir bereit dazu sind und werden. Ja, wo bleibt dann ich? Das klingt jetzt nicht so toll. In Matthäus 6, Vers 33 sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. Gott verheißt uns, dass wir keinen Mangel leiden müssen, wenn wir auf ihn vertrauen. Das vergessen wir allzu oft so gern, dass er uns versorgen möchte. Der Lohn für den Verzicht auf meine eigene Agenda ist entspanntere Beziehungen, weniger Konfrontationen, die viel Kraft brauchen und meistens verletzen. Dennoch klar in der Sache, niemals aber hart zum Menschen. Sanftmut öffnet eben Türen. Was wäre denn, wenn wir das ernst nehmen? Wenn wir Gott vertrauen, dass wir nicht zu kurz kommen, wenn wir uns aus Machtkämpfen heraushalten und unseren Standpunkt mit innerer Kraft, Freundlichkeit und Klarheit vertreten. Wenn wir Gott wirklich beim Wort nehmen, dass er uns versorgt, möchte ich euch auf eine kleine Fantasiereise mitnehmen. Stell dir vor, Jesus steht vor dir und sagt dir, dass er dir heute diesen Sanftmut schenken will. Wie antwortest du? Und dann, wenn du mit Ja antworten würdest, stellen wir uns mal vor, wir würden alle mit Ja antworten. Wie würde sich danach dein Umfeld verändern? Was würde sich in deinem Beruf ändern, in deinen Beziehungen, zu deinen Arbeitskollegen, in der Familie? Und wie würde sich unser Miteinander in der Gemeinde verändern? Und was würde sich verändern, wenn wir diese Hoffnung, diesen Glauben bewahren, Gott kann uns versorgen und er wird uns versorgen in jeder Situation unseres Lebens. Amen.